Wie geht es dir heute Morgen? Ich frage mich, wie geht es mir heute Morgen, weil meistens vor einer Predigt geht es mir so, also nicht so gut, angespannt. Ich frage, wie geht es dir heute Morgen? Und das ist ja eine Frage, die wir immer wieder mal hören. Und meistens denken wir nicht so gut über diese Frage nach und wir sagen dann einfach, gut geht's mir. Auch wenn es mir nicht wirklich gut geht in meinem Leben. Und das kann verschiedene Gründe haben, warum das so ist. Aber wie geht es dir wirklich heute Morgen, an diesem Sonntag? Und jetzt sag nicht einfach oder denk nicht einfach, gut geht's mir. Das Leben ist eben nicht immer einfach und nicht immer gut. Und das Leben bringt große Herausforderungen mit sich, viele verschiedene Lebenssituationen, denen wir uns einfach stellen müssen im Leben. Und da können wir nicht immer einfach so sagen, es geht mir gut. Natürlich gibt es Zeiten, da geht es uns gut und da können wir den Smiley hochheben und in eine E-Mail schreiben, es geht mir gut heute. Aber es gibt auch Zeiten, wo es uns eben nicht so gut geht, wo wir vielleicht kein Lächeln auf dem Gesicht haben. Und dann gibt es auch Zeiten im Leben, wo es uns wirklich schlecht geht. Und wo die Lebensumstände uns müde machen, bewirken, dass es uns wirklich einfach nur schlecht geht. Und Jakobus, er nennt heute im Text eigentlich diese drei Lebenssituationen, in denen wir uns befinden können. Und er gibt uns Hilfen, wie wir in diesen Lebenssituationen mit umgehen können. Und ich habe die Predigt überschrieben von Umgang in verschiedenen Lebenssituationen, vom Umgang in verschiedenen Lebenssituationen. Nun zur ersten Lebenssituation. Und die heißt Unglück. Also in Zeit, wo es uns nicht so gut geht. Unglück. Schlag mal Jakobus Kapitel 5 auf. Jakobus Kapitel 5. Und das schreibt er in Vers 13. Leidet jemand unter euch, der bete. Jakobus, der zeigt dir ganz verschiedene Felder auf, in denen wir uns als Christen befinden können. Und wo unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Wo er angefochten wird. Und das gilt auch für Zeiten des Leides in unserem Leben. Und diese Zeiten können für uns eine sehr, sehr große Anfechtung sein. Und das Wort Leiden bedeutet hier eigentlich Härte zu erdulden oder Unglück oder Unheil zu erleben im Leben. Und das kann sicher mehr sein als eine körperliche Krankheit. Das kann der Verlust eines lieben Menschen im Leben sein. Das können Probleme auf dem Arbeitsplatz oder auch Not in Ehe und Familie sein, die diese Leiden bewirken. Oder es können auch seelsorgerliche Nöte sein oder altersbedingte Leiden, Schwierigkeit mit anderen Menschen. Oder es können auch Hiobsbotschaften sein, die uns umhauen im Leben und die vielleicht auch Zweifel in unserem Leben bewirken an Gott. Also alles, was eine sehr, sehr große Anfechtung für uns im Leben sein kann. Und bestimmt befinden sich einige hier, die gerade in einer solchen Lebenssituation sind und die auf die Frage, wie geht es dir heute Morgen, antworten müssen, es geht mir gerade nicht so gut in meinem Leben. Und wir dürfen auch ganz ehrlich sein und das auch sagen, wenn das so ist. Und wir alle kennen solche Lebenssituationen, dunkle Täler in unserem Leben, wo wir gefordert sind als Christen. Aber Gott ergibt uns hier durch Jakobus Hilfe, wie wir mit solchen Zeiten umgehen sollen. Denn die korrekte Reaktion in so einem Fall ist, bete. Bete, sagt Jakobus. Ja, bete, wende dich zu Gott mit deiner Not, mit deinem Leid. Und das nicht nur einmal, die Zeitform macht deutlich, dass es eine andauernd, eine wiederholende Handlung ist, wenn man in so einer Not des Leides ist im Leben. Und das ist genau das Gegensätzliche zu dem, wo wir später kommen, zu dem, dass wir die Ältesten auch rufen können in Zeiten der Krankheiten. Also andauernd zu beten. Bete, wenn du leidest. Was sollst du beten in Leid? Jakobus 1, 5-6, da schreibt er, um Weisheit bete, dass du richtig mit dieser Lebenssituation, die Gott in dein Leben schickt, dass du da richtig mit umgehen kannst und Weisheit von Gott bekommst. Aber du darfst auch Gott konkret um Hilfe anflehen, dass er dir beisteht in deiner Not. Und du darfst ihm alles sagen, was in deinem Herzen ist. Und in diesem ständigen Reden mit Gott, in deiner Not, erfährt man oft Trost und Hilfe und Stärkung, durch diese Zeiten zu gehen. Und wie das auch schon viele andere erlebt haben und ich auch erlebt habe. Ich war ja noch vor kurzem an einem Arbeitsplatz, wo ich große Not hatte mit meinen Arbeitskollegen, mit meinem Chef. Und diese Not hat mich gelehrt zu beten und Gott anzuflehen. Und Gott hat mich nicht unbedingt aus diesen schweren Situationen gleich befreit, sondern er hat mich gestärkt in dieser Situation. Er hat mich gekräftigt, dass ich das ertragen kann in seiner Liebe. Und ich habe erfahren, wie Gott mir hilft, wirklich in schweren Umständen in meinem Leben. Leidest du an Unglück? Kannst du das heute Morgen sagen? Dann jammere nicht rum oder such einen Schuldigen für das Ganze. Greif auch nicht zur Flasche oder zu einem anderen Betäubungsmittel, das, wo du mit deinen Sorgen irgendwie weg ersäufen möchtest. Sondern wende dich an Jesus. Komme zu Jesus in deine Situation, wenn dich deine Lebensumstände mutlos machen. In Matthäus Kapitel 11, Vers 28 sagt Jesus, kommt her zu mir, all die ihr mühselig, die ihr beladen seid. Ich will euch erfreuen. Kommt her zu mir, ich will euch erfreuen. Ich kenne euch, ich will euch erquicken, ich will euch erfreuen in euren schweren Umständen im Leben. Kommt zu Jesus und zu niemandem sonst. Und er kann dir Sorgen nehmen und er kann dich erfüllen mit einem Frieden, der all unseren Verstand übersteigt in Zeiten des Leides, in Zeiten der Not. Gott, er möchte in Notlagen in seinem Leben angerufen werden und er möchte helfen als ein guter Vater. Und das ernstliche Gebet im Glauben, das hat große Macht, uns zu stärken. Und bester Notruf ist eigentlich nicht 110 oder 112, sondern der beste Notruf in der Bibel, den kennen wir aus Psalm 50, Vers 15. Und da steht, rufe mich an in der Not. Ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Leidest du zur Zeit? Geht es diese Zeit nicht gut? Dann komm zu Jesus. Schütte dein Herz bei ihm aus und dann kannst du ihn vielleicht auch preisen, wenn er dich rausholt aus dieser Situation. Und genau um dieses Preisen geht es beim zweiten Punkt. Denn die zweite Lebenssituation, die ist das Glück, also die schönen Zeiten im Leben. Vers 13 sagt Jakobus weiter, ist jemand unter euch guten Mutes, der singe Psalmen. Jakobus spricht die Lebenssituation der Freude oder des Fröhlichseins an. Und solche Zeiten erleben wir auch immer wieder im Leben, dass es uns wirklich gut geht. Und ich glaube, einige sind hier, die können sagen, auf die Frage, wie geht es dir heute Morgen? Mir geht es richtig gut im Leben. Das Leben läuft gut zurzeit. Der Herr meint es gut mit mir. Und vielleicht kommst du gerade aus einer Not, wo dich Gott rausgeholt hat. Und es geht dir gut und das ist schön so, wenn wir solche Zeiten erleben. Aber Jakobus betont hier, dass diese Zeiten des Glücks auch nicht von Gott losgelöst sein können. Denn die angemessene Reaktion in solchen Zeiten ist, singe Psalmen. Das heißt, Lobe Gott mit Psalmen und Lobliedern. Preise ihn für das, was er wirkt in deinem Leben. Und das kann sein mit oder ohne Musikinstrumenten. Und das ist eine konkrete Aufforderung für alle, denen es heute Morgen gut geht. Preise Gott dafür. Oft sind wir ja sehr wetterwendisch. Das heißt, wir verändern uns ja oft so wie das Wetter. Heute ist es schön, scheint die Sonne und morgen regnet es wieder. Und oft ist es auch in unserem Leben so. Heute geht es uns gut, morgen wieder schlecht. Die Gefühle, sie spielen oft ein Spiel mit uns. Und in Zeiten, wo es uns schlecht geht, da fällt es uns meistens nicht schwer zu beten. Und sehr viele Menschen, die nicht unbedingt an Gott glauben, bekennen, sie beten in Zeiten, wo es ihnen schlecht geht, wo sie Not haben. Not lehrt nun mal beten. Aber wenn es uns dann wieder besser geht, dann ist es leider so bei uns Menschen, dass man ganz schnell vergisst, wie es einem gegangen ist. Und wie ein Gott geholfen hat. Und man nimmt das ganz schnell als selbstverständlich an, die Zeiten, wo es uns gut geht. Aber Jakobus sagt hier, das darf nicht sein. Und deshalb führt uns vielleicht oft der Herr in schwere Zeiten, dass wir ihn nicht vergessen, wenn es uns gut geht. Und in guten Zeiten sollen wir genauso in Gebet sein, mit ihm verbunden sein, den Herrn zu loben, den Herrn zu preisen, unseren Herzen mit Psalmen und Lobliedern. Ihn ehren und anbeten für diese guten Zeiten, die er zulässt in unserem Leben. Ihn danken dafür, denn diese Zeiten sind Gnadenzeiten, die wir nicht verdient haben. Und jemand pflegt einmal zu sagen auf die Frage, wie geht es dir? Zu sagen, es geht mir unverdient gut. Denn was haben wir Menschen schon verdient? Eigentlich überhaupt nichts. Eigentlich haben wir die Hölle verdient. Und alles, was besser ist als die Hölle, ihr Lieben, das ist reine Gnade, die Gott uns schenkt. Geht es dir heute gut? Kannst du das bestätigen? Dann preise den Herrn dafür, für das, dass es dir gut geht an diesem Tag. Nun, Jakobus kommt von guten Lebenssituationen als nächstes wieder in nicht so gute, in schlechte Lebenssituationen. Und diesen Punkt werden wir uns ein bisschen länger aufhalten. Also seid bitte geduldig mit mir, dass ich das nicht in 20 Minuten abhalten kann, diese wichtige Stelle. Und ich nehme es euch nicht übel, wenn ihr einschläft. Oder wenn ihr irgendwann mal nach Hause geht, ist kein Problem, ich mache auch so weiter, auch wenn keiner mehr da ist. Also seid bitte geduldig mit mir. Die dritte Lebenssituation wäre nämlich Krankheit. Krankheit. Verse 15, 14 bis 16. Da schreibt er, ist jemand unter euch krank? Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in den Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünde getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Krankheiten. Sie treffen uns ja immer wieder im Leben und es sind viele unter uns, die an einer Krankheit leiden. Und das bringt große Krisen in unser Leben, das bringt Zeiten, wo wir wirklich sagen können, es geht uns wirklich schlecht. Und das ist vielleicht auch heute Morgen bei dem einen oder anderen der Fall. Aber wie gehen wir damit um? Ich will vorab sagen, dass ich aus keiner großen Erfahrung spreche über diese Anweisung, die Jakobus hier uns gibt. Ich habe da keine Erfahrung darin. Und ich weiß sehr wohl auch um die Gefahr, wenn man als relativ gesunder Mensch, dass ich auch nicht ganz bin, aber relativ gesund im Gegensatz zu anderen, über Krankheit spricht. Und da kann man sehr schnell falsch verstanden werden und Betroffene könnten sagen, hey, was willst du überhaupt? Du willst als gesunder Mensch über Krankheit sprechen. Du hast doch überhaupt keine Ahnung, wie es mir wirklich geht. Und ich musste sagen, du hast recht. Ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr, ich will mit dir fühlen, wenn du an Krankheit leidest. Und ich möchte in keinster Weise von hier oben herab über dieses Thema sprechen und dich verletzen. Und ich hoffe und bete, dass Gottes Wort bei dir richtig ankommt und nicht durch meine Person in dein Herzen gehindert wird. Nun, als erstes müssen wir erkennen, dass diese Stelle eigentlich sehr, sehr einmalig ist im Neuen Testament. Wir lesen sonst nie darüber, über das, was Jakobus hier an Anweisungen gibt. Und der Text ist auch nicht ganz so einfach. Darüber herrscht in Gemeinden Unklarheit und oft wird auch über so einen Text geschwiegen. Und das Problem ist dann, dass die Gemeinde gar nicht darüber weiß, dass wenn man an Krankheit leidet, auch eine Option sein kann, die Ältesten zu sich zu rufen. Und weil das so eine einmalige Stelle in der Schrift ist, ist es, denke ich, umso notwendiger, dass wir den Text im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen, denn sonst könnte der Text ganz schnell zu einer Sonderlehre bekommen, weil dieser Text nur einmal vorkommt, so wie das zum Beispiel bei der katholischen Kirche der Fall ist. An diesem Text haben sie die Lehre der letzten Ölung, ist dadurch entstanden. Und auch wir könnten völlig falsch über diesen Text denken. Nun erst einmal, lass uns darüber nachdenken, was denn die Bibel eigentlich über Krankheit und Heilung sagt. Und darüber herrscht ja auch viel Unklarheit, vielleicht auch unter uns. Woher kann Krankheit in unser Leben kommen? Und wir stellen als erstes fest, durch die Bibel, dass alle Krankheiten eigentlich Folge oder Ursache in der allgemeinen Sünde haben. Alle Krankheiten haben die Ursache in der allgemeinen Sünde. Denn ihr müsst wissen, Gott wollte nie, dass wir krank werden. Nochmal, Gott wollte nie, dass wir krank werden. Aber durch den Sündenfall kam Leid und Krankheit in unsere Welt. Und weil wir alle von der Erbsünde betroffen sind, werden wir krank. Wir werden altern. Und wir müssen eines Tages sterben. Und das ist einfach so und wir können das nicht aufhalten. Also ich werde nicht immer so jung sein, wie ich heute Morgen aussehe. Ich werde alt werden und irgendwann muss ich sterben. Vielleicht sehe ich nicht mehr so jung aus, aber ich werde alt werden. Ich kann das nicht aufhalten. Und davon ist auch ein Kind Gottes nicht ausgenommen, weil unser Körper im Gegensatz zu unserer Seele nicht in das Heilshandeln Gottes mit eingeschlossen ist. Und deshalb seufzen wir oft in unserem Leben, so wie Paulus schreibt, wegen ständiger oder immer wiederkehrender Krankheit in unserem Leben. Deshalb erleben wir, dass es uns immer wieder schlecht geht in unserem Leben. Aber erst und nur erst, wenn wir einen neuen Körper in der Auferstehung bekommen, werden wir keine Krankheit und keine Schmerzen mehr kennen. So sagt es uns die Bibel. Aber bis dahin ist unser Körper gekennzeichnet von Schwäche, von Krankheit in unserem Leben. Und wir alle, und besonders die Älteren, können bestätigen unter uns, dass sie täglich spüren den Fluch der Sünde an sich, an ihren Körper. Und Folge davon ist, dass der eine vielleicht Bluthochdruck, der andere Magenbeschwerden, wieder ein anderer ständige Rückenschmerzen, andere Blasenschwäche und hat. Also die Palette der Krankheiten ist riesig auf dieser Welt. Und das belastet uns natürlich. Und es ist Folge der allgemeinen Sünde. Und wir müssen erkennen, und das ist ganz wichtig, dass krank zu sein eigentlich der Normalzustand in diesem Leben ist. Das ist eigentlich der Normalzustand. Denn alles andere, dass wir gesund sind vielleicht, gesunde Tage leben, das ist nichts anderes als Gnade, die Gott uns schenkt. Weiter ist zu sagen, dass manchmal Krankheit auch Folge von einem Verharren in einer Sünde in unserem Leben sein kann. Also Krankheit als Folge von einem Verharren in einer Sünde in unserem Leben. Und wir finden da auch ganz viele Beispiele in der Bibel. Und vor allem das Volk Israel ist da zu nennen, die wegen der Sünde, zum Beispiel des Murrens, oft die Züchtigung des Herrn an ihren eigenen Körper erleben mussten. Und das war bei der Wüstenwanderung oft der Fall, aber auch später, als sie wegen ihrer Sünde in Gefangenschaft geführt wurden und ihr Land und ihr alles verloren hatten. Einzelne Personen sind da zu nennen, wie zum Beispiel Miriam, die aussätzig wurde eines Tages. Warum? Weil sie sich konkret gegen die Autorität, die Gott eingesetzt hat, in diesem Fall Mose, aufgelehnt und rebelliert hat. Und deshalb wurde sie krank, deshalb wurde sie aussätzig. Und Gott musste sie dafür strafen, damit sie ihre Sünde erkannte und wieder umkehren konnte und geheilt wurde. Und bei Asa und Manasse im Alten Testament sehen wir das gleiche Prinzip, dass Sünde die Folge, dass Krankheit die Folge von einer Sünde im Leben war. Und im Neuen Testament sehen wir das genauso. Denkt an Ananias und Sapphira. Sie sind tot umgefallen wegen ihrer Unehrlichkeit. Oder im Zusammenhang vom Abendmahl lesen wir in 1. Korinther 11, dass in der Gemeinde zu Korinth viele Kranke und Schwache waren und einige sogar gestorben sind. Warum? Weil sie verharrten in Lieblosigkeit, weil sie sich selbst nicht gerichtet haben, sondern andere gerichtet haben und den Leib des Herrn missachtet haben. Und deshalb waren viele krank und schwach in den Gemeinden. Und ich glaube, auch in der Stelle in Jakobus 5 geht es darum, dass es eine spezifische Sünde die Ursache einer Krankheit ist. Und so kann Gott in seiner souveränen Liebe Krankheit in unser Leben schicken, damit wir von einer konkreten Sünde in unserem Leben überführt werden, die uns schadet. Und er macht es so lange, bis wir bereit sind, umzukehren und die Sache vor ihm in Ordnung zu bringen. Also Krankheit kann die Folge von einem Verharren in einer speziellen Sünde in unserem Leben sein. Und das macht die Bibel deutlich. Und deshalb, ihr Lieben, gilt es in Zeiten der Krankheit, sich auch zu prüfen, hat die Krankheit etwas mit einer Sünde in meinem Leben zu tun? Übrigens, diese Ursache, dass Krankheit Folge von einer Sünde sein kann, kennt heute die moderne Medizin, die sicher gut ist, nicht. Und die Medizin ist sehr gut und wir dürfen sie auch nutzen, aber sie kennt diese Ursache nicht. Ihr müsst wissen, dass die moderne Medizin alles übernatürlich, alles Geistliche und Gott ausschließt aus ihrer Arbeit. Und letzte Woche kam ja meine Tochter Melina zur Welt und da hieß es zum Beispiel in einem Gespräch mit der Hebamme, als ich sie gefragt habe, ja, warum muss meine Frau so leiden? Warum ist das so? Warum muss meine Frau bei der Geburt so leiden? Und dann sagte sie zu mir, tja, das hat die Natur so eingerichtet. Dann habe ich zu ihr gesagt, das ist aber kein feiner Zug von der Natur. Also ihr werdet immer wieder hören, die Natur hat das so eingerichtet. Also die moderne Medizin rechnet nicht mit Gott. Sie schließt Gott aus als Urheber dieser Welt und als Herrscher dieser Welt. Und deshalb sieht die moderne Medizin die Ursache für Krankheit oft alleine beim Körper. Aber seht die Bibel, sie geht viel, viel tiefer in ihrer Diagnose. Und weiter macht die Bibel auch deutlich, dass nicht jede Krankheit Folge von einer speziellen Sünde in unserem Leben sein muss. Und deshalb müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, wenn wir Krankheiten bei anderen sehen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht urteilen, was die Ursache sein könnte bei dem anderen, wie das falsch die Freunde Hiobs machen. Denn Krankheit kann auch eine Prüfung Gottes sein oder etwas, woran es sich verherrlicht in unserem Leben. Und hier ist eben keine persönliche Schuld die Ursache. Und Hiob, er war, wie gesagt, krank, trotz der Tatsache, dass er ein gerechter Mensch war. Und seine Krankheit war nicht Folge seiner Sünde in seinem Leben, wie seine Freunde falsch behaupteten. Nein, es war eine Prüfung Gottes. Und auch der Blindgeborene in Johannes 9 war nicht krank als Folge einer Sünde, sondern aus dem Grund, weil sich Jesus ganz persönlich an ihm verherrlichen wollte. Und Paulus nennt in 2. Korinther 12 ein Leiden, was immer das auch gewesen sein mag, Aber Gott ließ es in sein Leben zu, um ihn vor Stolz und um ihn vor Überheblichkeit zu bewahren. Epaphroditus war krank, weil er sich unermüdlich für das Werk des Herrn eingesetzt hat. Also Krankheit kann als Prüfung oder als Verherrlichung Gottes die Ursache haben. Und wenn manche Heilungsapostel oder manche Christen behaupten, wenn du Christ bist, wirst du niemals krank, dann stimmt das eigentlich, dann stimmt das biblisch gesehen überhaupt nicht. Oder wenn sie sagen, wenn du krank bist, dann musst du nur richtig glauben und dann wirst du wieder gesund. Und du brauchst auch keinen Arzt, du musst nur fest glauben. Und wenn du nicht gesund wirst, dann fehlt es dir einfach an Glauben, an Gott. Aber ihr Lieben, dieses Denken, es ist absolut falsch, es ist unbiblisch, es ist selbstzentriert. Und es bewirkt auch falsche Hoffnungen bei kranken Menschen. Denn die Ursache von Krankheit in meinem Leben kann oft eine ganz andere sein. Zum Beispiel eine Prüfung Gottes oder Verherrlichung Gottes. Und wenn das die Ursache ist, dann hilft es nicht so schnell wie möglich, da rauszukommen. Sondern die Krankheit von Gott her anzunehmen, um Gott wirklich treu zu bleiben in dieser Situation. Ihm zu vertrauen, dass er es gut meint mit mir in meinem Leben. Und das ist der entscheidende Punkt, worin wir ausgerichtet sein sollen. Und wenn wir über dieses Thema reden, müssen wir auch erkennen, dass das Hauptaugenmerk der Bibel nicht unsere körperliche Gesundheit ist, sondern unsere geistliche Gesundheit. Bei der Beziehung mit Gott, bei dem Wachsen im Glauben, bei dem Jesus ähnlicher werden, das hat Gott als großes Ziel für unser Leben und nicht Gesundheit. Natürlich kann Gott heilen in seiner großen Macht und er tut das auch heute noch in seiner Gnade. Aber oft will er das ganz einfach gar nicht, weil er möchte, dass wir im Glauben wachsen, dass wir verändert werden in das Bild Jesu Christi. Und deshalb dienen uns alle Dinge zum Besten, wie Paulus schreibt. Und das ist sein großes Ziel für unser Leben, zu seiner Ehre und zu unserem Besten. Also das Lebensmotto von vielen Menschen gilt für einen Christen nicht. Und das Lebensmotto heißt Hauptsache gesund. Das hört man ja immer wieder. Hauptsache gesund, Hauptsache gesund. Nein, wir haben ein größeres Ziel. Gott hat ein größeres Ziel mit unserem Leben. Also wir haben kurz gesehen, obwohl wir darüber noch einiges zu sagen könnten. Krankheiten können in unserem Leben verschiedene Ursachen haben. Und das ist wichtig. Und das hilft uns, den Text in Jakobus nicht falsch zu verstehen. Denn wenn dieser Text die einzigen Verse in der Bibel über Heilung wären, dann könnte man ja annehmen, dass einem Christ die Heilung in jeder Krankheit seines Lebens zugesprochen werden könnte, wenn er die Bedingungen erfüllt, die Jakobus hier nennt. Aber ihr Lieben, dem ist eben nicht so. Jakobus, er spricht nicht von jeder Krankheit, sondern nur von einer bestimmten Art, nämlich von dem Fall, dass durch das Verharren in einer Sünde Gott eine Krankheit in das Leben eines Menschen schickt. Also die Krankheit hat die Ursache von Sünde im Leben dieses Menschen, dieses Christen. Nun, wie komme ich darauf? Seht, wenn ihr genau in den Text schaut, ist die Heilung des Kranken mit Sündenvergebung verbunden. Also schauen wir genau den Text durch, dann wird hoffentlich einiges klarer. Vers 14 sagt er, dass es einige gab, die krank waren. Und es ist oft erschreckend, egal in welche Gemeinde man kommt, das sind überall Kranke und Schwache. Und auch in diesen Gemeinden. Und das griechische Wort für krank hier meint kraftlos sein oder schwach sein. Es sind Lebenssituationen, die man häufig als Zeiten der Gottesferne und der Isolation empfindet. Zeiten, wo es einem wirklich schlecht geht. Und es ist ein längerer Zustand, der einen unfähig macht zu arbeiten oder auch die Gemeindezusammenkünfte zu besuchen. Und deshalb ist die angemessene Reaktion des Kranken darauf, dass er die Ältesten der Gemeinde zu sich in sein Haus ruft. Und dabei macht Jakobus deutlich, dass die Verantwortung für den Ruf, dass die Ältesten kommen sollen, eigentlich bei dem Kranken liegt. Also der erste Schritt muss von ihm gemacht werden. Nicht die Ältesten bieten sich an, wir können kommen zu dir, wenn du krank bist, um über dich zu beten, um dich zu salben, sondern der Kranke ruft die Ältesten zu sich nach Hause. Also der Kranke ruft die Ältesten. Und es ist immer gut und biblisch, wenn das mehrere in einer Gemeinde sind. Und eingebunden ist das Ganze, was Jakobus hier nennt, in das Konzept der Gemeinde. In der Gemeinde soll das geschehen. Und sie hat eine feste Struktur, eine feste Leitung. Und leider, muss ich sagen, haben einige Christen oft überhaupt kein Verständnis über die Wichtigkeit und die Bedeutung der Ortsgemeinde heute. Und deshalb sind sie meistens oft sehr unverbindlich. Sie kommen nur als Gast oder betreiben Gemeindetourismus. Das heißt, sie springen von einer Gemeinde zur anderen und sind sehr unverbindlich. Aber die Frage ist, wer sind dann deine Ältesten, die du rufen kannst in Zeiten der Krankheiten in dein Leben? Wer sind die, die über dich wachen und die für dich zuständig sind? Nun, was machen die Ältesten bei den Kranken? Kein Kaffeekränzchen, obwohl es unter uns einige gibt, die gerne Kaffee trinken, aber das machen wir nicht. Sie machen eigentlich drei Dinge, die führt Jakobus auf. Erstens, sie beten über ihn. Und das ist das seelsorgerliche Hauptamt in dieser notvollen Situation des Kranken. Zweitens, sie salben ihn mit Öl. Nun müssen wir schauen, was ist damit gemeint. Denn dazu finden wir verschiedene Verwendungen in der Bibel. Denn zum einen wird das Salben mit Öl verwendet als in der Bibel als körperliche Pflege, so wie wir heute Duschdas kennen oder Deo oder Parfüm oder Bodylotion, wie wir das heute benutzen. So wurde das verwendet in Zeiten der Bibel, des Alten und Neuen Testaments. Aber auch durch Salben des Hauptes mit Öl pflegte man in neutestamentlicher Zeit Gäste zu ehren. Wenn ihr an Jesus denkt, er wurde mehrmals gesalbt von Frauen, die dadurch ihre Liebe, ihre Ehre zeigen wollten zu Jesus Christus. Das machte man auch. Und die Salbe mit Öl finden wir auch im Zusammenhang, wo Menschen oder Gegenstände für eine bestimmte Aufgabe für Gott geweiht wurden und zubereitet wurden. So wurden Propheten, Könige und Priester mit Öl gesalbt. Denkt an Saul und denkt an David. Weitere Verwendung fand das Salben mit Öl auch als Arznei für Kranke. Das sehen wir zum Beispiel beim barmherzigen Samariter, wo er die Wunden des Kranken mit Öl gesalbt hat. Und Öl und Salben waren damals Helfer des Arztes, wie es heute die Medikamente sind. Und deshalb meinen manche Ältesten müssen das Salben mit Öl bei den Kranken nicht wirklich machen, denn wir haben ja heute die Medikamente. Aber wir finden noch einen anderen Zusammenhang, wo wir das Salben mit Öl sehen. Es gibt eine Verwendungsart, und zwar im Zusammenhang auch von Gebetsheilungen. In Markus 6, Vers 13 lesen wir, dass die Jünger Jesu umhergezogen sind und viele geheilt haben, in Verbindung mit Salben mit Öl und dadurch viele gesund gemacht haben. Und wir betonen, dass wir die Bibel wörtlich nehmen und deshalb sehen wir das auch heute noch als gängige Praxis, die Ältesten machen sollen, in Verbindung mit Gebet. Aber vom Text her müssen wir sehen, dass das Salben mit Öl eigentlich nicht die Hauptbetonung hat, sondern es geht eigentlich um Gebet. Denn dieses Wort Gebet oder Beten kommt im Text eigentlich 7-mal vor, wenn ihr genau hinschaut. Also Jakobus sagt eindeutig, dass nicht das Öl den Kranken helfen wird, sondern, Vers 15, das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Und deshalb dürfen wir nicht so viel Bedeutung dem Öl widmen, das so Art wie ein Zaubermittel ist und die Ältesten sprechen dann noch Simsalabim und ein Rauch steigt im Raum auf und auf einmal ist der Kranke wieder gesund. Nein, das Öl hat wenig Bedeutung. Der Text sieht die Macht beim Gebet, wie Gebet eine große Macht hat und dem Kranken helfen kann. Drittens, was die Ältesten noch machen sollen, sie sollen kommen und beten und ihm salben im Namen des Herrn. Das bedeutet im Auftrag und in der Kraft, beziehungsweise unter Anruf des Namens Jesu Christi. Und Jesus ist der Herr der Gemeinde, dem die Ältesten dienen und der allein helfen kann und nicht das Öl oder die Brüder. Der Herr, der spielt eigentlich die Hauptrolle in der ganzen Szene im Haus des Kranken. Nur er kann die Schuld vergeben, die die Ursache von dieser Krankheit ist. Und nur er kann dann eigentlich den Kranken wieder aufrichten und sogar heilen. Und so darf man eigentlich nicht auf Menschen seine Hoffnung setzen, sondern auf den Herrn. Und die Ältesten, sie sind auch nur schwache Menschen, die auf den Herrn angewiesen sind, auf sein Wirken. Und in Vers 15 stellt Jakobus das Ergebnis vor. Erstens, das Gebet des Glaubens der Ältesten wird den Kranken retten. Wie gesagt, der Schwerpunkt liegt auf dem Gebet der Ältesten. Und es muss ein Gebet des Glaubens sein. Das heißt, es muss ohne Zweifel sein. Denn Jakobus schrieb ja auch schon davon darüber in Kapitel 1, dass ein Zweifler nicht erwarten kann, dass er irgendwas vom Herrn empfange. Aber ein Gebet, das so viel Glauben hat wie ein Senfkorn, das kann viel bewirken. Es hat große Macht. Und so ein Gebet wird den Kranken retten. Und das bezieht sich hier auf die körperliche Rettung, nicht auf die geistliche Rettung, denn der Kranke ist ja gläubig, da er als Kind Gottes wegen seiner Sünde Züchtigung von seinem Vater erfährt. Und oft, wenn wir Zweifel haben an unserem Heil, dann hilft es uns zu sehen, erfahren wir Züchtigung in unserem Leben. Denn Gott züchtigt uns aus Liebe, seine Kinder, um uns zu erziehen. Er züchtigt nicht Kinder, nicht Menschen, die nicht seine Kinder sind. Und wenn wir Züchtigung erfahren, und ich erfahre das immer wieder in meinem Leben, dann ist es auch ein Beleg dafür, dass ich ein Kind Gottes bin. Zweites Ergebnis ist auch, dass der Herr den Kranken aufrichten wird. Nochmal, es ist der Herr, es ist nicht das Öl oder die Ältesten, die Heilung bringen oder die das Aufrichten bringen. Aber heißt das jetzt unbedingt, dass der Kranke sofort geheilt wird? Manche Ausleger nehmen das an und sie behaupten, wenn das die Ältesten tun, ist die Heilung immer garantiert eines Kranken. Aber ich werde eher vorsichtig, denn was ist, wenn es nicht so ist, wenn der Kranke nicht gesund wird? Dann könnte man sich die Frage stellen, ja, was war jetzt los? Hatten die Ältesten nicht im Glauben gebetet oder war da noch eine Sünde, die der Kranke nicht bekannt hat? Das sind Fragen, die man sich stellen kann. Aber Jakobus sagt hier, der Herr wird ihn aufrichten, und er sagt nicht, der Herr wird ihn heilen. Er wird ihn aufrichten. Ja, es kann sein, dass der Herr in seiner Größe ein sofortiges Wunder tut und heilt diesen kranken Menschen. Und Gott heilt und tut Wunder in seiner Souveränität als Folge von dem, dass seine Kinder ihn anrufen und ihn anflehen, dass er doch Heilung schenkt. Und das tut er auch heute noch. Und die Macht des Gebets im Glauben ist groß, und ich will diese Macht gar nicht klein machen. Aber mit dem Wort aufrichten kann auch gemeinsam, dass der Kranke vom Herrn gestärkt wird, damit er sein Leiden in Geduld und zur Ehre Gottes ertragen kann. Oder es kann auch gemeinsam, dass die Heilung allmählich kommt, also in längerer Zeit eintritt. Also ich wäre vorsichtig, dem Herrn irgendwas vorzuschreiben, wenn er nach einem bestimmten Muster heilen muss. Denn nochmals, Gott, ihm geht es in erster Linie nicht um unsere körperliche Gesundheit, sondern er will Christusähnlichkeit in unserem Leben bewirken. Und dazu gebraucht er in seiner souveränen Liebe auch Krankheit in unserem Leben. Und dass es in erster Linie nicht um die Heilung des Körpers geht, wird auch deutlich, dass es weiter heißt, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das heißt, das Wichtigste hier ist, dass der Kranke zur Buße findet. dass er wieder ins Reine mit seinem Herrn kommt, in eine Beziehung zu Gott. Und oft genug benutzt Gott Krankheit in unserem Leben, dass wir von Sünde überführt werden. Und diese Aussage ist, wie ich meine, auch der Schlüssel, um den gesamten Text zu verstehen. Die Krankheit hat den Grund im Verharren einer Sünde. Vers 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Und bei diesem Prozess, bei diesem Akt, da müssen alle Sünden ausgeräumt werden, auch des Kranken und auch der Ältesten. Und deshalb müssen sie untereinander bekannt werden, damit keine Sünde da ist, die das Wirken Gottes verhindert. Denn Sünde verhindert das Wirken Gottes in dieser Situation. Also praktisch gesagt, haben wir es hier mit einem Christen zu tun, der wiedergeboren ist, er ein Kind Gottes ist. Aber wie wir alle begeht er eine Sünde in seinem Leben. Nehmen wir an, dieser Christ begeht die Sünde, dass er von einer Person in einer Gemeinde verletzt wird, aber diese Person nicht vergeben möchte. Und das mag auch unter uns passieren, dass wir uns gegenseitig verletzen. Und dieser Christ führt sich nicht die Gnade Gottes vor Augen, wie er oft selber Gott mit seiner Sünde verletzt und eigentlich er dadurch anderen Menschen, die an ihm schuldig werden, auch vergeben sollte. Aber er ist nicht bereit, dieser Person zu vergeben. Ihm mangelt es dabei an Gnade und den richtigen Blick für seine eigene Sünde. Und Folge davon ist, dass er ganz, ganz viel über diese Verletzung nachdenkt in seinem Kopf. Über diesen Menschen, der ihn verletzt hat. Denkt er ganz viel nach. Und Folge kann das sein, dass er spricht mit anderen Personen darüber, nicht mit dem, der ihn verletzt hat, sondern mit jemandem anders in der Gemeinde. Und das in einer sündigen Art und Weise. Er verleumdet diese Person vor anderen. Und nehmen wir an, die Person, mit der er über den anderen spricht, ist so geistlich und so weise und weist ihn darauf hin, dass er doch Gott um Vergebung bitten müsste und dass das Sünde ist, was er macht gerade. Und dass er auch der anderen Person vergeben müsste und sie darauf ansprechen soll, so wie Jesus sagt, wenn dein Bruder sündigt an dir, dann geh hin und weise ihn zurecht in Liebe. Aber er will das nicht. Er verharrt weiter im Mangel der Vergebungsbereitschaft und damit in Sünde. Und Folge von dem ist, dass eine bittere Wurzel gegenüber diesem Menschen in seinem Herzen wächst, sodass er sich auch als Folge von dieser Person zurückzieht, er geht ihr aus dem Weg, er versucht sie zu meiden, weil Bitterkeit in seinem Herzen ist. Und weiterhin redet er schlecht über den Vorfall mit anderen Geschwistern. Übrigens, wissenschaftlich ist belegt, dass Bitterkeit im Herzen Krankheiten verursacht, wie zum Beispiel auch Magenschmerzen. Nehmen wir an, nach einiger Zeit des Verharrens in der Sünde wird die Person, die nicht vergeben will, von einer Krankheit befallen. Also Gott züchtigt aus Liebe diesen Menschen, um die Gemeinschaft wieder mit ihm herzustellen, um ihn zum Buße zu führen. Und Gott macht ihm auch deutlich, dass die Krankheit direkte Folge seines Verharrens in seiner Sünde, in seiner Unbußfertigkeit ist. Und das ist das große Problem. Und wenn Gott wirklich jede Sünde mit Krankheit bestrafen würde, wisst ihr, was das sein würde? Da würde keiner von uns nur eine Stunde im Leben gesund sein, wenn der Gott das machen würde. Denn Gesundheit ist, wie gesagt, nicht der Normalzustand, sondern es ist Gnade in unserem Leben. Es geht also um ein Verharren in einer Sünde. Und da muss Gott aus seiner Liebe zu drastischen Erziehungsmethoden greifen als guter Vater. Nehmen wir an, der Kranke, der sieht das dann auch irgendwann ein. Das heißt, er sieht seine Sünde und er demütigt sich für Gott. Und er bereut seine mangelnde Vergebungsbereitschaft, ist zerbrochen innerlich und bekennt seine Sünde dem Herrn. Und natürlich vergibt der Herr in seiner Gnade, wenn wir das machen. Aber weil seine Sünde auch die Gemeinde und das öffentliche Zeugnis der Gemeinde beschmutzt hat, ruft er als nächstes die Ältesten zu sich nach Hause. Und dabei bekennt er ihnen seine Sünde, die Ursache für seine Krankheit war. Sie beten über ihn, sie salben ihn mit Öl im Namen des Herrn. Und nehmen wir an, dass ab dem Moment der Herr in seiner Souveränität diese Krankheit sofort wegnimmt. Wie gesagt, das muss nicht immer sein. Aber hier tut Gott ein konkretes Wunder. Und er hat seine Schuld vergeben und macht den Kranken wieder gesund. Das ist natürlich eine große Erlösung. Eine weitere Folge seines Buße wäre jetzt, dass er die Person anruft, die ihn verletzt hat und auch sie um Vergebung bittet. Dass er das Gespräch sucht, dass er die Versöhnung sucht. Und er bittet auch die Person um Vergebung, mit denen er sich schlecht über diesen Bruder ausgetauscht hat. Und eine weitere Folge ist auch, dass er durch dieses Ereignis, durch diese Züchtigung lernt oder im Glauben wächst, dass er in Zukunft Menschen vergeben möchte, die an ihm schuldig werden. Und dass er dadurch mehr Gott fürchten lernt in seinem Leben. Seht, an diesem Beispiel wird deutlich, dass es sich in Jakobus 5 nicht um jede Art von Krankheit handelt, sondern um Krankheit, die konkrete Folge von einer Sünde ist. Aber natürlich dürft ihr auch uns Ältesten rufen, wenn ihr an einer Krankheit leidet, die vielleicht nicht Folge von einer Sünde ist. Wir wollen für euch da sein und euch darin Trost und Hoffnung geben, euch Mut zu sprechen, für euch beten. Und wir werden da nicht urteilen über dich, wie das falsch die Freunde Hiobs machen. Aber gestattet uns dabei zu fragen, ob die Krankheit nicht mit einer Sünde in dein Leben zusammenhängen kann. Und das tun wir nicht, damit wir dich anklagen können oder Steine auf dich werfen können, sondern das ist Ausdruck unserer Liebe und unserer Besorgnis um dich. Und wir wissen, wie schlimm Sünde für unser Leben und für euer Leben ist. Und Sünde macht blind und oft sieht man nicht, dass die Krankheit einen konkreten Zusammenhang mit einem Verharren in Sünde sein kann im Leben. Und deshalb werden wir diesen Text versuchen anzusehen und darüber mit dir reden wollen. Und das ist, wie gesagt, unsere Aufgabe und unsere Sorge um dich, um euch. Deshalb versteht das nicht falsch. Krankheit kann nun mal Folge von einem Verharren in Sünde sein, die du vielleicht gar nicht siehst. Älteste, sie sind keine Herrscher über der Gemeinde und wir wollen das auf keinen Fall sein, über euch herrschen. Wir wollen es gut mit euch meinen. Und wir wollen euch lieben, wir wollen gute Hirten sein. Und ihr müsst Vertrauen haben zu uns. Natürlich sind wir Menschen, die Fehler machen, aber es darf keine Bitterkeit in dein Herzen gegenüber uns wachsen. Mit uns kann man über alles reden, wo wir vielleicht versagt haben. Und eine Frage an dich wäre, würdest du uns rufen, wenn du krank bist? Hättest du so ein Vertrauen zu uns, um die Ältesten der Gemeinde zu rufen? Und wenn du jetzt gleich in dein Herzen sagst, niemals, das würde ich niemals machen, dann sollst du mal darüber nachdenken, wie deine Einstellung auch gegenüber uns ist. Und da sollst du konkret etwas dagegen unternehmen, das Gespräch suchen, denn das wäre nicht gut für dich und auch für die Gemeinde nicht gut. Und noch eine Frage, würdest du in der Situation so offen sein, um uns deine Sünde zu bekennen? Übrigens geht es im Vers 16 nicht darum, dass man alle Sünden den Ältesten bekennen muss, die man gemacht hat. Es reicht, wenn man das dem Herrn sagt und er vergibt in seiner Gnade. Gemeint ist diese spezielle Sünde, die Ursache für die Krankheit in deinem Leben war und ist. Und darum geht es. Aber nochmal die Frage, würdest du das machen? Man stellt eigentlich fest, dass wir Sünden untereinander nur sehr selten bekennen oder dass sie überhaupt nicht machen. Klar, wer redet schon gerne über seine eigene Sünde? Das ist natürlich sehr demütigend, wenn man Sünde im Herzen, die eigentlich nur der Herr kennt, andere mitteilt. Aber ihr Lieben, ich glaube fest davon, bin davon überzeugt, dass uns sich dadurch eigentlich nur selber schadet. Denn wisst ihr, es gibt Christen, die jahrelang Dinge mit sich rumschleppen. Jahrelang schleppen sich sie die Dinge mit in ihren Herzen und sind belastet, weil sie das nicht in Ordnung bringen, weil sie das nicht jemand anderem bekennen. Und jemand sagte, der Teufel, er wütet da, wo vieles im Geheimen liegt, wo keiner das weiß, da hält einen der Teufel besonders gefangen durch Sünde. Und da kann man einfach nicht selber rauskommen. Und deshalb brauchen wir uns als Gemeinde gegenseitig. Und deshalb müssen wir uns gemeinsam helfen, mit Sünde zu kämpfen, gemeinsam zu kämpfen. Und deshalb hat uns der Herr Gemeinde geschenkt und deshalb ist es absolut notwendig, dass du verbindlich zu einer Gemeinde gehörst und dass du nicht nur oberflächliche, so schön Wetter, Reden übers Wetter Beziehungen hast, sondern dass du tiefe Beziehungen hast, wo du Vertrauen hast zu Menschen, die dir helfen können in deiner Lage. Wir merken also, es gibt Krankheiten in unserem Leben, wo es nichts bringt, zu einem Arzt zu gehen, weil die Ursache der Krankheit viel tiefer liegt als beim Körper. Und der Arzt kann vielleicht helfen durch verschiedene Medikamente, er kann die Schmerzen stillen, aber er kann nicht wirklich tief helfen und aufrichten. Sondern es geht nur über das Bekennen gegenüber dem Herrn und das Rufen der Ältesten. Und bei Asa war das ja auch so gewesen, denn Gott eine Krankheit ins Leben gestellt hat, weil er sündigte. Und da heißt es, er suchte oft die Ärzte, aber keiner konnte ihm helfen. Warum? Weil die Ursache viel tiefer war. Und eigentlich hätte er in seiner Krankheit erkennen müssen, dass er gesündigt hat. Und er hätte Gott suchen müssen und ihm um Vergebung bitten müssen. Und dann hätte er auch Heilung erfahren. Also Gott schickte ihm die Krankheit, dass er umkehrte. Und da half es nicht, von Arzt zu Arzt zu rennen. Und wenn Sünde die Folge von Krankheit ist, Krankheit die Folge von einem vorhandenen Sünde ist, dann hilft es oft nicht, von Arzt zu Arzt zu rennen. Und in den damaligen Gemeinden gab es leider viele Menschen, die krank waren und als Folge von Sünde an Krankheit litten. Wir lesen ja sehr viel von Sünde in diesem Brief. Und Sünde war das Hindernis von Heilung. Und Gott muss den Hochmütigen widerstehen, sagt Jakobus. Und er weiß, wie viel Sünde uns selber schadet. Und deshalb schickt er in seiner erlösenden Liebe Krankheit in unser Leben, damit wir Sünde erkennen, damit wir umkehren und wieder ins Reine mit ihm kommen. Und das ist natürlich keine leichte Sache für uns. Es erfordert von uns, dass wir uns demütigen vor dem Herrn. Aber tun wir das nicht, ihr Lieben, dann muss uns Gott oft zerbrechen und in den Zerbruch führen, wenn wir meinen, wir können an einer Sünde in unserem Leben verharren. Dann muss Gott zerbrechen. Aber ihr Lieben, seht, wenn wir das einsehen und merken, ja, da ist Sünde in meinem Leben, die zur Krankheit geführt hat, dann kann ich das meinem Herrn so bekennen. Und ich kann Heilung, ich kann Rettung erfahren. Ich kann erfahren, wie der Herr mich auch, indem er die Ältesten gebraucht, aufrichtet und wieder stärkt und mich rausführt aus dieser Zeit. Deshalb wollen wir auch als Gemeinde diese Stelle ernst nehmen. Nochmal, wir wollen für euch da sein als Älteste. Wir wollen euch beistehen in Zeiten der Not, Zeiten der Krankheit. Und wir wollen, dass der Herr durch uns auch wirken kann. Und ich hoffe, der Text ist bei euch heute Morgen richtig angekommen und wir verstehen richtig diese Stelle als Gemeinde. Und ihr dürft das gerne in Anspruch nehmen, auch wenn ihr sagt, ich leide an einer Krankheit, die nicht Folge einer Sünde ist, dann dürft ihr gerne auch uns rufen, wir wollen für euch da sein. Wir wollen gute Hirten sein, der Herr, der Gottes. Und wenn ihr jetzt ganz verwirrt seid und Rückfragen habt, dann dürft ihr gerne auch mich auch zukommen und noch Fragen stellen. Aber lass uns zum Schluss noch aufstehen und beten. Vater, danke, dass du der souveräne Herr bist, der Gott des Himmels und der Erde, unser lieber Vater. Und wir dürfen zu dir aber Vater sagen und erkennen, dass du gute Gedanken um unser Leben hast, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Aber Herr, in deiner großen Liebe gebrauchst du oft auch Krankheit, um uns zu erziehen, um uns von Sünde rauszuholen. Und wir danken dir dafür, dass du das machst in deiner Liebe, dass du uns nicht laufen lässt, sondern dass du uns erziehst als deine Kinder. Und Herr, du siehst einige hier, die konkret an Krankheiten leiden, Herr. Und du weißt, was die Ursache ist. Aber Herr, wir bitten dich, dass du hilfst, diese Stelle auch richtig zu verstehen, dass du hilfst, demütig vor dir zu kommen in so einer Zeit, um sich zu prüfen auch vor dir. Und dass du hilfst, auch wenn Sünde da ist, wieder ins Reine zu kommen mit dir, zur Buße zu finden. Danke, dass du uns Hoffnung schenkst, dass du ein großer Gott bist, der auch heilen kann. Und wir glauben an die Macht des Gebetes. Wir glauben an deine Größe und Stärke. Aber hilf uns vielmehr auch, Krankheit zu deiner Ehre zu tragen und zu deiner Verherrlichung. Und danke, dass du uns versprochen hast, dass du uns eines Tages einen neuen Körper schenken wirst, der frei ist von jedem Leid, frei ist von jedem Schmerz. Und das ist unsere Hoffnung. Danke, dass du uns das heute tröstet, wenn wir von Krankheit befallen sind. Wir preisen deinen wunderbaren Namen. Amen.